Sehr geehrte Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich, hier heute Abend zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich habe mich natürlich nicht unbedingt an das gehalten, was mir als Vorgabe gegeben wurde, und habe versucht, hier eher eine Keynote von SPECT.CD darzustellen. Vielleicht gleich als erstes im Eingang hier zwei Schlangen dargestellt, die Nuklearmedizin und die Radiologie. Die sollen hier gebändigt werden durch eine Person, die Gefahr läuft, gebissen zu werden. Nun, Zyniker sagen zu unserem Fach auch gerne Unclear Medicine. Woran liegt das? Nun, wir haben, wenn man die richtige Taste drückt, eine hohe Sensitivität, aber zumeist eine geringe Spezifität. Und die Synergie, das Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte, Radiologie und Nuklearmedizin, kann dazu führen, dass die Wirkung der Einzelkomponenten sich summiert und die Gesamtwirkung dann größer ist und zu einer Änderung dieser Tatsache führt im Sinne der Patienten. Da ist etwas in diesem Knochenscan. Viele von Ihnen, ich sehe hier einige Nuklearmediziner, werden das natürlich auch sofort erkennen, hier im Schädelbereich bei einer Patientin mit N-Mamme zeigen sich diverseste Mehranreicherungen eher diffuser Natur. Das zweite, was man sieht, ist hier im Halsbereich eine kleine Läsion, die auch unklar ist. Nun, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier einen SPECT zu machen. Das haben wir auch gemacht und siehe da, diese Läsionen kommen recht deutlich zur Darstellung. Jetzt ist aber die Frage, was ist es? Ist es jetzt eine Metastasierung im Rahmen der Grunderkrankung oder ist es vielleicht doch etwas nur anderes, degeneratives oder was auch immer? Nun, mit Hilfe von SPECT.CD, und das ist der große Vorteil, haben wir die Möglichkeit, hier wirklich Klarheit zu schaffen. Sie sehen hier im Bereich des Schädels Hyperostosen, eine fibröse Dysplasie wahrscheinlich. Dieser Fall war genau vor 2 Tagen bei uns in der Klinik. Das zweite, was man sieht, ist diese Läsion im Halsbereich, die sich als Arthrose herausstellt. Das heißt, Sie sehen, mit Hilfe von SPECT.CD haben wir wirklich die Möglichkeit, enorm einen Zugewinn, einen diagnostischen zu erzielen. Nun, das steht in vielen Lehrbüchern und ich selber habe sie auch unterrichtet, meinen Studenten. Ich habe gesagt, Nuklearmedizin ist die Darstellung von Organfunktion und die Darstellung der Durchblutung. Es ist quasi Radiologie versus oder kontra Nuklearmedizin. Aber da müssen wir, glaube ich, davon abgehen. Lassen Sie mich ein bisschen Statistik machen. Ein kleines Fachgebiet in Nuklearmedizin. Deutschland, 100 Millionen Untersuchungen in der Radiologie, ein ganz kleiner Prozentsatz, 10% vielleicht nuklearmedizinische Untersuchungen. Aber die Nuklearmedizin, und das ist ja auch schon vorher in den Vorträgen angeklungen, hat einen großen Querschnittscharakter. Wir haben nicht nur Diagnostik, wir haben auch Therapie. Wir haben auch nicht nur Therapie, wir haben auch die Schilddrüse. Ja, auch was Schönes, wir werden beides einsetzen können, Diagnostik und Therapie. Was man nicht glauben möchte, und das ist relativ rezent von der Aunt Mini heruntergeladen, ist eine Statistik zwar aus Amerika, aber die sicher auch bei uns zum Teil nachvollziehbar ist, dass es zu einer leichten Tendenz, einem leichten Anstieg der Untersuchungen kommt. Das ist nicht zuletzt auch dadurch bedingt, dass wir das PET und PET-CD seit 2000 massiv forcieren und einsetzen in der Diagnostik. Nun, welche Untersuchungen dominieren in der Nuklearmedizin? In erster Linie die Myokardscans. Das ist ein ganz großer Anteil. In Amerika sind es 56%, bei uns auch ungefähr um die 50%. Also die Nuklearmedizin besteht zu einem Großteil aus der Myokardszintigraphie. Und dann kommen schon andere Sachen wie Knochenszintigraphie. Aber auch die kleineren Sachen darf man nicht übersehen. Infektion, Tumorlokalisation, die Nierenszintigraphie, Schilddrüse natürlich, Nebenschilddrüse und andere. Nun, die Anzahl der Kinder ist sehr, sehr gering. Gott sei Dank. Kinder sind im Großteil ja gesund meistens und werden es auch wieder von selbst, wenn sie einmal krank sind. Es gibt dann einen kleinen Prozentsatz, der leider dem nicht entspricht und die dann vielleicht auch Tumore haben, wie Neuroblastome, einer der häufigsten Kindstumore. Und die werden dann auch bei uns untersucht. Und Sie sehen hier eine Auswertung von 1993 bis 2003 an unserer Klinik, wo wir 3% Anteil an Kindern haben im Vergleich zu Erwachsenen. Nun, SPECT-CT-Einheiten boomen. Das ist so ähnlich wie PET-CT. Auch PET-CT hat enorm zugenommen. Und wenn Sie heute ein Gerät kaufen wollen, ein PET, dann werden Sie es ohne CT nicht mehr bekommen, sondern Sie bekommen nur mehr PET-CT. Ob diese Entwicklung auch beim SPECT-CT gilt, werden wir sehen. Der Vorteil beim PET-CT ist ja, dass wir nicht nur eine Attenuationskorrektur bekommen, eine anatomische Information, eine diagnostische Information, sondern der ganze Prozess läuft auch schneller ab. Das ist beim SPECT-CT nicht der Fall. Sie sehen hier, dass die einzelnen Hersteller unterschiedlich viele Einheiten schon verkauft haben. Nun, woran liegt das? Das liegt daran, dass GE schon sehr bald, nämlich 1998, 1999, in der Gegend angefangen hat, Einheiten, SPECT-CD-Einheiten zu verkaufen. Das war die berühmte Millennium Hawkeye. Das war ein Einzeiler, kein diagnostisches CD. Die Radiologen haben die Hände über die Köpfe zusammengeschlagen, wenn sie dieses CD gesehen haben. Wir haben auch zwei dieser Geräte an der Klinik bekommen. Und Philips und Siemens haben jetzt erst in letzter Zeit begonnen, 2006 SPECT-CD-Geräte, aber mit hochwertigen CDs, mit diagnostischen CDs zu verkaufen. Nur das ganze Konzept, und das haben wir auch schon gehört, ist ja ein altes. Das Ganze hat ja schon in den 60er Jahren begonnen. Und ich habe Ihnen hier in seiner Arbeit für meinen Geschmack ein etwas sehr, sehr hübsches Bild herauskopiert, wo es um einen Hirntumor letztendlich geht oder um die Integritätsverletzung der Blut-Hirn-Schranke bei einem Hirntumor, den man einfach mit Technetium-Pertechnet darstellen konnte und dann über ein Röntgen projiziert hat. PET-CT, das haben wir schon gesagt, das ist eine medizinische Erfindung, die enorm Furore gemacht hat. So viel, dass es sogar im Time Magazine als Erfindung des Jahres 2000 erwähnt wurde. Ein eigener Artikel erschienen ist. Der Herr Townsend ist da gewürdigt worden, man kann das schlecht lesen. Wie auch immer, jetzt wollen wir über SPECT-CT sprechen. Nun, Bildfusion haben wir heute auch schon gehört, zur Genüge. Da gibt es verschiedene Methoden, sei es hardwaremäßig, sei es softwaremäßig. Und ich habe Ihnen hier kurz eine Analogie dargestellt, um sozusagen auch ein bisschen darüber sprechen zu können. Nun, SPECT oder PET bietet eher so fluffy, komische, farbige Fleckenbilder, wo man nicht wirklich erkennen kann, was das eigentlich sein soll. Und dann kommt die Radiologie, CT, MR. Wir haben hier ganz exakt dargestellt das Gesicht der Mona Lisa. Wir erkennen es. Und wenn wir jetzt eine Fusion durchführen, sei es mittels, wie gesagt, Software oder Hardware, dann haben wir plötzlich das komplette Bild, das Ergebnis und erfreuen uns an so einem schönen Bild und Gemälde. Nun, SPECT-CT hat auch in den Medien Furore gemacht. Sie sehen hier in den letzten paar Monaten, habe hier einige Artikel stattgefunden, und die aufzeigen, wofür man diese Dinge verwenden kann. Knochenscans werden besser. Es gibt auch eine bessere Darstellung für Brustkrebs. 64 Zeiler für Cardiac Imaging. Toshiba hat jetzt vor kurzem 256 Zeiler entwickelt. Ich hoffe, dass wir bis zur EM den HDTV haben dann. Das wäre ja ganz lustig, wenn wir das 2008 dann HDTV anschauen können. Aber wieder zurück und ernst, es ist auch ein gutes Konzept letztendlich, weil hier das Field of View größer wird. Und ich glaube auch, dass SPECT-CT ein bisschen die Nuklearmedizin revitalisieren kann. Aber die Entwicklung hört nicht auf, wie immer. Es geht immer weiter. Irgendwo findet immer irgendwer eine Möglichkeit, etwas besser zu machen. Und das Neueste, und das werden wir auch bald im AKH haben, ist ein PET-MR oder MR-PET. Hier können wir jetzt natürlich etwas polemisch werden. Aber das sind Systeme, die uns enorme Vorteile bieten. Wir werden sehen. Nun, das sind Sachen, die von mir kreiert sind, die ich ein bisschen noch weiter ausführen möchte. Wir haben die Möglichkeit, Transmissionsbilder oder anatomische, orientierte Bilder zu kreieren mit diesem SPECT-CT, PET-CT. Wir haben aber auch die Möglichkeit, diagnostisch orientierte Bildgebung zu machen. Und dieses Wort One-Stop-Shop ist heute ja schon gefallen. Nun, was für Vorteile bietet es wirklich? Gerade in der Kinderradiologie oder Kindernuklearmedizin wäre es von Vorteil, wenn wir ein Kind nur einmal anästhesieren müssen für eine Untersuchung. Zum Beispiel Ewing-Sarkom-Nachsorge. Da müssen wir einen Knochenscan machen. Das ist auch gut so. Wir können natürlich auch eine mehr machen. Aber wir müssen auch die Lunge anschauen mittels CT. Und da ist so ein One-Stop-Shop optimal. Da können wir beides tun. Nur mit einer Anästhesie, nur mit einem Termin, mit weniger Traumatisierung fürs Kind. Das wäre ideal. Aber, und da kommt jetzt wieder das Aber, das setzt voraus, dass ich beim SPECT-CT, PET-CT, beim CT auch Einstellungen vornehmen kann. Und das ist eines der großen Probleme, unter Anführungszeichen, sage ich mal, der Industrie, dass sie hier teilweise unterschiedliche Konzepte bietet. Wie gesagt, GE zum Beispiel sagt, wir verkaufen nur ein Low-Dose-CT. Das fährt mit 2,5 mA und 140 kV. Da lässt sich nichts einstellen. Siemens, Philips gehen andere Wege. Hier hat man ein vollwertiges CT, das, wenn es nicht limitiert ist, aufgrund dessen, dass der Käufer sagt, ich möchte einen geringeren Preis zahlen, dann kann man auch hier Einstellungen vornehmen. Und das ist gerade für die Kinderradiologie enorm wichtig. Und dass die planungsorientierte Bildgebung natürlich auch eine Rolle spielt, haben wir eben im letzten Vortrag gehört. Natürlich ist für die Operationsnavigation, für die Biopsieplanung und so weiter, für die Dosimetrie, die kann auch hier wieder aufleben. Wir haben schon gehört, die Nuklearmedizin macht ja auch Therapie. Wenn wir hier an Therapeutika denken, wie Antikörper, die zielorientiert irgendwo hingehen sollen, dann hätten wir hier die Chance, endlich einmal vielleicht wirklich eine vernünftige Dosimetrie zu betreiben mit multimodaler Bildgebung. Weil bisher war es immer so, dass man halt irgendwo eine Läsion abgemessen hat im CT und dann ein bisschen eine Nuklearmedizin gehabt hat und versucht hat, aus den beiden irgendwo eine Dosimetrie zu rechnen. Das ist aber meistens in Hausnummern hat das geendet und weniger in wirklichen Daten. Nun, was wir auch haben, und das ist das Tolle, ist, wir haben ein enormes Arsenal an Waffen. Wir haben Tracer. Wir haben nicht nur ein nicht-ionisches Kontrastmittel. Die Radiologen mögen mir verzeihen. Wir haben Tracer, wir haben Gallium, wir haben MIBI, wir haben MEPG, wir haben Prostazint, wir haben Octreotide, wir haben Knochentracer, wir haben Thallium, wir haben MAC3, wir haben DMSA, wir haben ein enormes Arsenal an Waffen. Wir haben eine enorme Waffengattung, die vielleicht wieder zum Tragen kommt. Nun, lassen Sie mich auch kurz auf Kinder eingehen, weil das ja auch eines sozusagen der Themen ist, die ich behandeln soll. Nun, eines möchte ich schon noch einmal sagen, und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Kinder sind keine Erwachsenen. Bitte, bitte tragen Sie das nach außen. Es kommt immer wieder vor, dass man hört, Kinder sind ja keine Erwachsenen. Nein, nicht in der Diagnostik, bitte. Ganz, ganz, ganz sicher nicht. Und die Maßnahmen zur Dosisreduktion sind ja eh klar. Die richtige Indikationsstellung ist einmal ganz, ganz wichtig. Wir müssen ja nach der neuen medizinischen Strahlenschutzverordnung auch rechtfertigen, was wir tun. Die richtige Auswahl des Radiopharmakons. Die protektiven Maßnahmen, Schilddrüsenblockade, Aufschwemmung durch Hydrierung des Patienten. Optimale Gerätejustierung. Hier fällt auch wieder das CT rein. Einstellungsparameter ändern können. Qualitätskontrolle des Radiopharmakons und Ersatzverfahren müssen natürlich berücksichtigt werden. Das kennen Sie alle, so gering wie möglich die Dosis halten, so gering wie möglich. Bildqualitätsverlust durch Dosisreduktion ist zum Teil in Kauf zu nehmen. Wir werden auch hier noch ein Beispiel sehen. Nun, das möchte ich auch nicht ganz unkommentiert lassen. Natürlich hat das Kind eine höhere Strahlenempfindlichkeit, es hat auch eine längere Lebenserwartung. Aber, und das möchte ich vielleicht kurz auch rüberbringen, es gibt weder Beweise dafür, dass CT wirklich jetzt so gefährlich ist, wie es in manchen Studien anklingt, noch das Gegenteil. Es ist für beides keine wirkliche evidenzbasierte Datenlage vorhanden. Aber wir, zumindest als Bildgeber, müssen entsprechend darauf reagieren und vorsichtig sein. Warum möchte ich eine eigene Spezialisierung Kindernuklearmedizin, die ich versuche in Österreich auch zu forcieren? Es gibt schon die Kinderradiologie. Aber auch die Kindernuklearmedizin wäre sehr, sehr wichtig, weil Kinder haben einen anderen Stoffwechsel. Kinder haben eine andere Durchblutung. Kinder haben eine andere Proportion und das müssen wir lernen. Das ist ein Lernprozess. Das ist etwas, wo uns die Radiologen schon ein bisschen voraus sind. Es gibt natürlich auch international oder europäisch Kindernuklearmediziner oder Leute, die sich damit auseinandersetzen. Aber hier sollen wirklich Zentren gefordert sein, sich mehr einzusetzen. Nun, wie ist eine Strahlenbelastung zu minimieren? Auch das ist relativ simpel. In erster Linie einmal kinderfreundliches Personal und Zeit. Das sind die wichtigsten Parameter. Ich brauche Zeit, wenn ich Kinder untersuche. Ich brauche einen Slot-Time, wo ich sagen kann, ich bin nicht gezwungen, jetzt sofort wieder von der Maschine das Kind runterzuholen, sondern ich kann mir Zeit lassen. Raumgestaltung, Fernseher, Videos, DVD, Vakuummatratzen, Sandpolster, was auch immer man verwenden möchte. Hier ein Beispiel, das mir netterweise vom Oberarzt Bertan zur Verfügung gestellt wurde vom SMZ Ost, das immer wieder vorkommt. Ein CT, was gefahren wurde mit 140 kV und 200 mA bei einem Kind. Dasselbe oder genau eine Befundqualität, die dem entspricht, mit 80 kV und 100 MAS auch möglich. Das heißt, es kommen solche Fehler vor, das sieht man immer wieder. Ich möchte es auch nicht unbedingt anprangern. Ich möchte nur sagen, bitte lernen wir daraus. Lernen wir daraus und sagen wir, wir brauchen nicht unbedingt so eine hohe Strahlendichte, um bei Kleinkindern diagnostische CTs zu bekommen. Es gibt ja auch eine schöne Arbeit aus der Klinik von der Frau Dr. Hotschrey, die 2003 gezeigt hat, dass man mit Multislice-CT beim pädiatrischen Patienten durchaus mit Werten von 80 kV und 10 bis 60 mA Sekunden runtergehen kann. Ein Satz auch noch zu diesem Ganzen sozusagen als Überbegriff. Die schönen Bilder finden Sie im Museum. Wir machen Diagnostik. Wir wollen nicht unbedingt die herrlichen, schönen Bilder haben. Wir wollen Bilder haben, die diagnostisch sind und wo wir dem Zuweiser eine Antwort auf seine Frage geben können. Und natürlich, was am meisten gilt, ist das Vermeiden von Untersuchungen, die keine Information bringen. Das heißt, wir als Ärzte sind auch gefordert und das machen ja auch sehr viele von uns und da gibt es ja auch sehr viele Bestrebungen. Es gibt ja auch die Richtlinien und die radiologischen Leitlinien für Untersuchungen. Bitte die auch zu beachten. Und natürlich für den Zuweiser gilt, gibt es Alternativen? Und was mache ich, wenn das Ergebnis der Untersuchung positiv ist? Beziehungsweise was mache ich, wenn das Ergebnis der Untersuchung negativ ist? Wenn die Antwort auf beide Fragen gleich ist, dann brauchen wir die Untersuchung nicht. Nun, was gibt es jetzt für Indikationen? Es ist schon ein bisschen angeklungen und das ist das Problem, das ich auch gehabt habe, wie ich diesen Vortrag zusammengestellt habe. Die Datenlage ist sehr dünn. Es gibt kaum Untersuchungen für den Benefit solcher SPECT-CT-Untersuchungen. Aber was man sagen kann, ist, dass bei Lymphomen, Neuroblastomen, Ewing-Sarkom habe ich schon erwähnt, kortikalen Dysplasien, das sind jetzt nur Beispiele, die nicht auf Vollständigkeit sind, dass er hier durchaus Diagnosen oder Zuweisungsdiagnosen hat, bei denen ein SPECT-CT helfen würde. Aber es kommen auch andere Indikationen auf und die werden auch schon erwähnt in diversen Publikationen. Orthopädie, Sportmedizin, Infektionen, Onkologie, Neurologie und so weiter, Nephrologie natürlich. Ich möchte Ihnen hier ein paar Beispiele zeigen, die vielleicht irgendwann auch Einzug halten in die Universitätsklinik. Zur Verfügung gestellt wurden mir die Bilder von Siemens Medical Solutions. Wir haben leider noch kein so ein tolles SPECT-CT-Gerät. Ein ektopes Nebenschilddrüsenadenom. Und Sie sehen, wie schön das abgebildet werden kann mit der multimodalen Bildgebung. Hier kann sich der Chirurg was vorstellen. Hier kann er agieren. Hier kann er minimal invasiv eingreifen. Ein weiteres Beispiel einer DMSA-Niere mit kortikalen Defekten. Auch hier kann uns unter Umständen das SPECT-CT helfen. Octreotide-Scan, etwas, wo wir ohne CT relativ hilflos sind. Wir sehen irgendwo einen Spot und können ihn nicht wirklich zuordnen. Ist das jetzt Leber oder nicht? Haben wir hier die Möglichkeit eines SPECT-CT, dann können wir das wirklich schön zuordnen und dem Patienten helfen. Immer wieder ein Problem, sowas, was ich am Anfang auch gezeigt habe, der Knochenscan bei einer Mamme, Metastasensuche. Hier haben wir das Problem, ist das jetzt wirklich eine Metastase oder ist das vielleicht nur eine Fraktur? Wenn wir hier unterscheiden können mittels SPECT-CT, dann glaube ich, wird das durchaus auch den Klinikern helfen, mehr wieder Vertrauen in unsere Methode zu gewinnen. Nun, wo liegt momentan das Schwergewicht? In erster Linie natürlich bei kardiologisch orientierten Anwendungen. Da liegt das Schwergewicht derzeit. Aber, und das habe ich auch schon erwähnt, es gibt auch aufkommende Gebiete. Nun, ich möchte auch ein bisschen kritisch sein. Es gibt hier zwei Arbeiten, die relativ rezent im European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging erschienen sind, die verschiedene Fragen aufstellen. Zum Beispiel, welche CT-Performance ist denn ausreichend? Hier habe ich schon zum Teil eine Antwort gegeben. Das kommt darauf an, was ich machen möchte. Möchte ich primär Cardiac-CT betreiben oder kardiale Diagnostik, dann werde ich natürlich schauen, dass ich ein relativ schnelles, mehrzeiliges Gerät bekomme. Oder möchte ich Kinder untersuchen, dann muss ich schauen, dass die Option besteht, die Parameter, die CT-Parameter auch entsprechend den Leitlinien zu revidieren. Oder möchte ich einfach nur attenuationskorrigierte anatomische Information. Dann reicht mir ein Low-Dose-Scanner, der wirklich nichts anderes kann. Die Missregistrierung ist weiterhin ein Problem. Hier sind vor allem natürlich die Firmen gefordert. Wir fahren nach wie vor, das haben Sie auch schon gehört, einen sequentiellen Modus. Das heißt, es kommt zuerst das SPECT und dann das CT oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall fahren wir sequentiell, wir fahren nicht parallel. Das heißt, hier sind die Firmen gefordert. Kostenoptimierung. Nun, da gibt es verschiedene Ansätze. Da gäbe es zum Beispiel den Ansatz, dass wenn man ein mehrzeiliges Gerät hat, dass man das auch nutzt in den Spätschichten, das heißt spät am Abend, wenn zum Beispiel kein Tracer zur Verfügung steht, wie beim PET, dass man hier dann das CT der Radiologie zur Verfügung stellt und rein als CT fährt. Ich weiß, dass ich mich hier sehr in die politische Diskussion begebe, aber ich glaube, dass das durchaus auch gesagt werden muss. Unterschiedliche Lebensdauer der Geräte ist auch ein gewisses Problem. Hier geht Philips den Ansatz, dass sie sagen, sie machen eine Gammakamera und hängen danach das CT an und fahren sozusagen mit dem Tisch einfach durch und somit sind beide Geräte austauschbar. Hier gibt es sicher auch mehrere Lösungen von der Industrie. Und zum Abschluss möchte ich noch ein bisschen auf andere Probleme auch eingehen, die jetzt in meinem Folgevortrag vorkommen werden, nämlich die Ausbildung. Die Finanzierung. Es gibt so einfache Fragen wie, welche Schreibkraft schreibt denn der Befund? Schreibt denn die nuklearmedizinische Schreibkraft? Schreibt denn die radiologische Schreibkraft? Spracherkennung. Haben wir schon gehört, ist wunderbar, funktioniert aber nicht für zwei Befunder. Welcher Befunder schreibt die Zusammenfassung? Wer ordnet das Kontrastmittel an? Es ist ja nicht dabei geblieben zu sagen, der Radiologe kommt und befundet das CT. Das ist ja auch seine Zeit, sondern der muss verfügbar sein, auch untertags, jederzeit und sagen, da machen wir jetzt ein Kontrastmittel oder nicht, weil das dürfen wir Nuklearmediziner nicht. Bei den Radiotechnologen und Technologinnen ist es ein bisschen anders. Die haben in ihrer Ausbildung ja beides. Das heißt, die sollten beides können. Aber wenn eine RT sehr lange im nuklearmedizinischen Bereich gearbeitet hat, wird sie wahrscheinlich keine Ahnung haben von Multislice-CT. Das ist ja auch nicht eine Sache, die sich von heute auf morgen lernen lässt. Hier müssen ja auch die Radiotechnologen aufholen. Die Planung, Terminisierung, Slot-Aufteilung, alles das sind Probleme, die sich dann ergeben. Für einen Patienten optimal ein Termin, aber auch für einen Radiologen oder für einen Nuklearmediziner. Ein weiteres Problem ist auch schon im Vortrag von Thomas Leiter angeklungen, Pax Ris Nis. Es gibt keine wirkliche Verbindung im Sinne der Nuklearmedizin zurzeit. Software-Tests, Zusammenführung, Bildschirme. Wir alle müssen ja in der Radiologie, auch in der Nuklearmedizin, müssen wir die Befundmonitore validieren, qualitätskontrollieren. Farbmonitore gibt's kaum. Gibt schon, sehr, sehr teuer. Nun, die Industrie stellt die Technik. Das haben wir heute gelernt. Das wissen wir auch, die gibt uns das vor. Wir müssen die Vorteile erkennen. Wir müssen erkennen, lässt sich das in die Klinik implementieren? Eine Aufwertung der Fächer ist das letztendlich. Sehen Sie es als Aufwertung der Fächer und hören Sie auf mit dieser Schrebergartenmentalität, dass jedem alles selber gehören muss irgendwie. Das muss aufhören. Lassen Sie mich jetzt noch eine kleine Analogie. Ich stehe einfach auf Analogien. Da gibt es ja das Alte Testament und den Jonas, der vom Wal verschluckt wird. Nun, so ähnlich geht es vielleicht uns. Der Radiologe schluckt vielleicht die Nuklearmediziner, bei PET-SPECT war das noch nicht so schlimm, dann kam das PET-CT, da reißt er schon das Maul auf, beim PET-CT, SPECT-CT und MR-PET, da wird er noch hungriger und schlussendlich schluckt er uns. Aber wir leben, die Nuklearmedizin ist schon oft tot gesagt worden, aber wir leben und ich glaube, da müssen wir hin zum dreieugigen Fisch. Wir müssen den Patienten im Auge haben, die morphologische Bildgebung und die funktionelle Bildgebung. Und dann ändert sich auch dieses Bild. Sie erinnern sich an das erste zynische Tier mit der Unclear Medicine. Wir haben jetzt eine höhere Sensitivität, wir haben eine bessere Spezifität und wir haben dann wieder eine normale Nuclear Medicine oder Nuklearmedizin. Vielen Dank.